Talenttagebuch. Echte Geschichten aus dem HR-Alltag. Immer mit einem Gast und mit deinem Host, Dr. Simon Kentsch.
Simon, heute treffen wir uns nicht zu einem Feierabendbier und du sagst mir, was du in der letzten Woche erlebt hast. Wir haben uns nämlich vor 2 Wochen, am Freitag war das, glaube ich, vorgenommen. Im Grunde genommen habe ich ja sonst immer nur die Aufgabe, dir zuzuhören und daraus Skripte zu bauen für Reels. Und dann haben wir uns gedacht, also jetzt nehmen wir das Ganze mal auf und machen daraus auch noch zusätzlich einen Podcast und sind dann bei YouTube aktiv und haben dann Longform-Content, weil es einfach zu viele Insights gibt und wir uns gedacht haben, da lassen wir jetzt mal andere dran teilhaben.
So sieht's aus. Jede Woche dachten wir uns, das sind so viel Inputs, so viele spannende Geschichten, die können wir nicht nur für uns behalten. Und jetzt sitzen wir hier.
Du hast mir auch was geschrieben, vielleicht fängst du da mal an, was jetzt in der letzten Woche so ganz auffällig und Thema war.
Ja, genau. Normalerweise sitzen wir jeden Mittwochmorgen zusammen. Ich sitze häufig im Auto und wir fragen uns eigentlich nur, okay, was ist letzte Woche Spannendes passiert aus meinem HR-Berateralltag? Und irgendwie ist es diese Woche noch einmal mehr vermehrt so gekommen, dass ich mir die Frage stelle, welche Anforderungen darf man denn noch überhaupt in so einem Recruiting-Prozess haben? Aber nicht diese übliche Sichtweise, der Kandidat zum Unternehmen, das soll ja immer größer werden, sagt man, ja, da wartet man ja immer mehr, sondern eben auch vom Arbeitgeber zum Bewerber am Ende des Tages. Also da erlebe ich wirklich in den letzten Tagen so viel spannende Geschichten, wo ich mir wirklich die Frage stelle und ja dann auch meine Aufgabe ist, mit meinen Kunden, mit meinen Bewerbern, ja, das aufzuarbeiten und zu beantworten am Ende des Tages.
Was ist die spannendste Geschichte?
Die spannendste Geschichte ist, dass es leider nicht nur eine gibt, sondern das finde ich am spannendsten, dass in den letzten Tagen sich das so vermehrt hat, dass es schwierig war, für beide Seiten da einen Punkt zu finden. Ich gebe dir mal 2 Beispiele aus diesen 2 Sichtweisen. Einerseits eine Kandidatin, in dem Fall für eine höhere Managementposition, die schlechte Erfahrungen gemacht hat mit ihrem alten Arbeitgeber. Und das führt jetzt dazu, dass sie zwar aus 2, 3 Reihen wirklich tolle Erfahrungen mit dem Arbeitgeber gemacht hat, wie sie ihn begleitet haben, aber am Ende des Tages sie ein sehr gutes Angebot bekommen hat und sich immer noch nicht sicher ist und sie sich jetzt wünscht, sozusagen zum Unternehmen nochmal vorbeizukommen, das Team nochmal kennenzulernen, nochmal das Unternehmen zu sichten, sozusagen nochmal rumgeführt zu werden. Und jetzt kommt's. Das war die Anforderung von der Kandidatin und der Arbeitgeber auf der anderen Seite schlägt er auch erstmal ein, sagt, ja, warum nicht? Super gerne, klasse Kandidatin, lass uns das gerne machen. Jetzt antwortet die Kandidatin aber 4 Fragen nicht auf eine mögliche Einladung denn zu diesem Kennenlernen. Das führt wiederum zu der Erwartungshaltung oder auch ein bisschen zu dieser dann Einstellung, zu der neuen Einstellung vom Hiring Manager, der sagt, jetzt antwortet diejenige 4, 5 Tage nicht. Ist denn da noch wirklich Interesse da? Und mit Stunde für Stunde kann man das so richtig spüren von der Führungskraft, dass so ein bisschen das Interesse und so ein bisschen die Zweifel größer werden. Und das ist so ein Bild, finde ich, wo ich mir auf der einen Seite denke, okay, die Kandidaten erwarten nicht nur ein tolles Gehalt, weil das hat sie im Angebot definitiv bekommen, erwarten nicht nur eine tolle Aufgabe, weil das kriegt sie, erwarten nicht nur tolle Entwicklungsmöglichkeiten, weil das würde sie definitiv auch bei diesem Job bekommen, erwarten nicht nur tolle Führungskräfte und auch einen guten Einblick zu bekommen. Auch das hat sie ja bekommen in den ersten Interviews und ist ja per se auch guter Dinge. Jetzt kommt noch eine andere Anforderung dazu, da noch einmal so eine Art Sicherheitsmechanismus zu haben, das alles nochmal zu überprüfen und nochmal einen weiteren Termin zu bekommen. Aber nicht von der Arbeitgeberseite, sondern von der Bewerberseite. Das ist das Anforderungspaket der Kandidatin. Und auf der anderen Seite stehen die Hiring Manager, die erwarten, dass die Kandidatin eigentlich bei so einem tollen Angebot nochmal eingeladen zu werden, innerhalb von wahrscheinlich der Erwartungshaltung von 12 Stunden zu reagieren. Jetzt hat sie 3, 4 Tage gebraucht. Das kann ja sonst welche Gründe haben. Und jetzt weiß man ja auch, normalerweise antworten ja Führungskräfte auch nicht immer in 12 Stunden oder in 24 Stunden. Das würde ich mir wünschen von allen, klappt aber auch nicht. Und jetzt haben wir dieses Bild, wo ich sage, okay, das sind so unglaublich gewachsene Anforderungen von beiden Seiten. Da könnte ich dir noch ja 10, 20, 30 weitere Geschichten erzählen. Allein aus der vergangenen Woche sind es mindestens 7 Geschichten, wo ich wirklich gespürt habe, diese Erwartungshaltung ist von beiden Seiten so unglaublich hoch. Und ich beantworte mir das auch so ein bisschen klar mit dem gewachsenen Angebot für den Arbeitnehmer. Das ist nichts Neues mehr, aber auch so ein bisschen mit der Skepsis von beiden Seiten, die unbedingt nicht kleiner wird in den letzten Wochen, Monaten, sondern die Skepsis wird gefühlt immer größer. Und das ist so das Spannende gerade im Recruiting-Prozess, wie man das aufbereitet und wie man das lösen kann.
Ich habe jetzt erst vorgestern mit meinem väterlichen Freund gesprochen, der ist Rechtsanwalt und Notar gewesen. Rechtsanwalt kann er immer noch ausführen, aber für Notar ist er zu alt. Und der sagt ja immer, dann setzt doch eine Frist. Hat man da schon, dass ich das mal verstehe, technisch als Arbeitgeber da zu viel Sorge davor, dass man vielleicht dem Kandidaten dann zu sehr auf den Schlips tritt und ihn in die Enge drängt? Oder das wäre ja jetzt zum Beispiel so ein probates Mittel, dass ich das mal technisch verstehe. Warum sagt man nicht einfach, naja gut, komm, du kannst dich dann melden bis dann und dann?
Ja, spannender Punkt auf jeden Fall. Und es fühlt sich manchmal so ein bisschen an in diesem Recruiting-Prozess, wie irgendwie zwei Cowboys im Stare-Down sozusagen, wer zieht zuerst die Waffe, wer sagt, ich will mehr Geld, wer sagt, nee, du kriegst noch mal mehr und so weiter. Und so fühlt sich das da eben auch an, dass man so ein bisschen die Sorge hat, okay, umso mehr Druck ich ausübe, umso mehr verliere ich den Bewerber. So ein bisschen vielleicht auch wie im Vertrieb, dass man sagt, okay, Druck ist gut, weil irgendwie müssen sich die Menschen ja auch entscheiden, jeder braucht noch vielleicht so einen kleinen Tritt von hinten. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Sorge da, okay, umso mehr ich trete, umso mehr kann ich ihn auch wegtreten und dann ist der Kandidat weg. Und das ist so ein bisschen die Stare-Down, was teilweise von beiden Seiten dann irgendwie stattfindet in diesem Prozess, sodass dann teilweise die Arbeitgeber eben die Sorge haben, wenn sie diese Anforderungen zu hoch setzen, sie zu verlieren. Und ich kenne tatsächlich auch viele Beispiele, wo das dann passiert ist. Also die Führungskraft jetzt in dem Beispiel wünscht sich zum Beispiel dann noch einmal eine weitere Schleife mit einem weiteren Wunsch, sage ich mal, der Überprüfung, ob die Kandidatin die richtige ist, so wie sich das die Kandidatin auch gewünscht hat. Das ist eine ganz kuriose Situation. Die Kandidatin hat eigentlich Lust, will loslegen. Der Arbeitgeber hat auch gesagt, die Türen sind offen, du darfst sofort rein. Und beide, so skeptisch, sind im Stare-Down, wollen jetzt noch einmal ein Kennenlernen haben, antworten da aber nicht direkt drauf. Jetzt entsteht noch mal mehr Sorge, die man sich noch einmal mehr rückversetzen will. Und am Ende des Tages gibt es die Situation ja eigentlich gar nicht her, weil dieser Arbeitsmarkt eigentlich so gestrickt ist, dass man A, viel, viel schneller auch diese Tür öffnen soll und vielleicht auch einmal mehr, ich sag mal, eine gewisse Art und Weise, ja, einer Ausprobiersituation auch eingehen soll. Einfach mal einen Piloten starten, einfach mal das ausprobieren, ob es mit dem Kandidaten passt. Ich weiß, die Sorge ist sehr, sehr hoch, dass man Zeit investiert. Und nach 3 Monaten hat es nicht geklappt. Aber was ist die Alternative, die Position nicht zu besetzen? Auch da gibt es verschiedene Meinungen und Philosophien zu. Da bin ich auch total gespannt, was ihr vielleicht Zuschauer, Zuhörer auch unter den Kommentaren berichtet. Würdet ihr lieber noch eine Runde mehr gehen oder vorher eine Runde vielleicht früher starten wollen, um das mal auszuprobieren? Ich glaube, es ist nicht die eine goldene Antwort darauf. Man muss das individuell entscheiden. Aber ich führe es dazu, dass die Kandidaten länger dauern, sich zu entscheiden. Und das Gleiche gilt für den Arbeitgeber. Und am Ende wundern sich alle, dass Kandidaten und Arbeitnehmer teilweise über 2, 3, 4 Monate nicht zueinander finden, weil man die Skepsis immer noch rückversichern will und immer noch mal denkt, da gibt es noch mal einen besseren Kandidat, gibt es vielleicht noch mal einen besseren Arbeitgeber. Aber das weiß man ja am Ende nie. Man muss es am Ende auch ausprobieren und sich so ein bisschen trauen.
Wenn ich jetzt mal in unsere Vorgespräche gehe und die hier live quasi in den Podcast hole, jetzt hat man ja quasi 2 Handlungsstränge, bis es dann zum Showdown kommt und es kommt zur Einstellung. Weil das eine ist ja, dass die Unternehmen sich oftmals ganz gerne Zeit lassen. Und das andere, wenn ich mich recht erinnere, das hast du auch erst kürzlich mir geschrieben als Nachricht. Manch ein Kandidat ist schon beim 2. Termin angekommen und hat auch die Einladung. Und dann sagt er ja kurzfristig ab. Also letzten Endes rennen die ja beide voneinander weg. Das ist jetzt schwierig, wohin die Frage geht. Das ist jetzt eine offene Frage, weil das ist ja total konfus, wenn man das von außen betrachtet, weil eigentlich rennen ja beide Seiten weg voneinander.
Ja, und das ist das Spannende. Beide Seiten wollen ja zueinander finden. Deswegen geht man diesen ganzen Prozess hier ein. Aber beide machen sich das Leben gefühlt so, so schwer. Also ich nehme das Beispiel, das ich dir geschrieben habe. Das war eine Kandidatin, die nicht nur 2 Interviews bekommen hat, sondern 3 am Ende des Tages. Und es war die gleiche Situation, wie ich sie eben beschrieben habe. Beide Seiten wollen endlich loslegen. Nur auf einmal erwischt man die Kandidatin nicht mehr. 2, 3 Tage vergehen. Und man kriegt einfach nur eine E-Mail. Ich bin raus. Noch nicht mal zum Stare-Down und lass uns nochmal verhandeln, sondern einfach, ich bin raus. Und jetzt ist mein Job, aber auch meine Leidenschaft, nicht einfach zu sagen, okay, tschüss, sondern ich will es verstehen. Ich will es wirklich verstehen, wo hat es jetzt dran gehapert, weil vorher hat man eigentlich nur gute Signale bekommen. Und jetzt musste ich mit dieser Kandidatin wirklich eine Dreiviertelstunde lang arbeiten, woran es denn gescheitert hat. Und sie hat im ersten Moment natürlich gesagt, ja, das passt nicht und jenes nicht. Sie hat tatsächlich schon einen Vertrag und hat sich auf zwei, drei Passagen in diesem Vertrag bezogen. Und das waren aber kleine Dinge, wo man sofort gemerkt hat, okay, das kann es wirklich sein. Das kann man 3 Minuten am Telefon kurz erläutern und aus dem Weg schaffen. Und nach 3 Viertelstunden stellte sich dann heraus, sie ist in einem Prozess bei einem anderen Arbeitgeber. Und da ist dieses klassische Stare-Down, wo sie dann auch selber abgewartet hat, so wie das manchmal auch Arbeitgeber tun, vielleicht kriegen wir noch einen besseren, Und so lange warten, so ein bisschen nach zu kommt ab oder nach zu kommt kaputt sozusagen, das ist das gleiche Prinzip, ja, dass die Kandidatin in dem Fall dann abspringt, weil sie noch einen anderen Arbeitgeber hat. Vielleicht ist sie da glücklicher, vielleicht auch nicht. Ich glaube, alle wünschen sich, und das hatte ich auch so ein bisschen versucht zu formulieren, dafür stehe ich, alle versuchen, am Ende des Tages noch sicherer zu werden. Aber am Ende des Tages, glaube ich, geht es so um die persönlichen Werte, die immer mehr auch in den Mittelpunkt rücken bei so einem Bewerbungsprozess und sich eigentlich nur gewünscht wird, dass man transparent offen miteinander ist. Weil ich wusste, in dem Fall ist für die Führungskraft total selbstverständlich, hätte sie das am Anfang gewusst, dass man vielleicht schneller reagiert oder das auch einfach ganz, ganz selbstbewusst sozusagen und selbstverständlich mit dem Prozess berücksichtigt, weil logisch ist jeder Bewerber irgendwie in parallelen Prozessen. Aber es fühlt sich doch für beide Seiten angenehmer an, das einfach zu wissen, offen drüber zu sprechen, so wie der Kandidat am Ende eines Interviews sich auch freut, einen ganz ehrlichen Ausguck zu bekommen, was so denn der nächste Schritt ist. Der freut sich ja auch zu hören, okay, am Freitag haben wir nochmal andere Bewerbungen da. Das bedeutet, wir brauchen wahrscheinlich nochmal Montag, um uns da Revue passieren zu lassen. Und am Mittwoch kriegen sie dann ein Feedback. Und dann wundere ich mich immer, warum geht man nicht einfach offen miteinander um, spricht das an, geht so ein bisschen aus diesem Stare-Down raus, setzt sich wieder an einen Tisch, spricht die Punkte an, weil es ist ja klar, der Bewerber möchte Geld verdienen, er möchte sich weiterentwickeln, er hat gewisse Argumente, warum er wechselt. Und der Arbeitgeber sucht natürlich eine tolle Kraft, die auch lange bleibt, die sozusagen Kompetenz mit ins Team bringt. Das ist alles nichts Überraschendes, aber man tut da irgendwie in diesem Prozess so, als wenn das so ein Riesengeheimnis wäre. So ein bisschen wieder, ja, wie beim Daten, ja, dass man sagt, okay, dieses Klassiker, ich melde mich 3 Tage nicht, aber eigentlich wissen schon beide an dem ersten Treffen, okay, man will sich weiter treffen sozusagen, und macht sich das dann irgendwie schwieriger.
Wie viele Kandidaten hatte der Konzern oder das Unternehmen da jetzt in der Pipeline?
Das waren in dem Moment tatsächlich 3 Kandidaten. In dem Fall hat aber die Führungskraft gesagt, ich möchte gar nicht parallel fahren bis zum Schluss, bis zur Vertragsunterzeichnung. Ich möchte fair bleiben. Ich möchte mich auf den einen Kandidaten konzentrieren, in dem Fall Kandidatin. Und ich möchte einen Vertrag übermitteln, eigentlich die Vertragsunterschrift bekommen. Und dann geht's los. Ich möchte gar nicht noch parallel anderen 2, 3, überspitzt gesagt, auch zusagen, damit ich am Ende so eine Art Backup habe. Das hat aber in dem Fall dafür geführt, dass wirklich der Arbeitgeber dann die anderen 2 Kandidaten in der Pipeline verloren hat, weil die andere Angebote bekommen haben, und es wieder neue 6 Wochen gedauert hat, bis es wieder an dem gleichen Punkt war mit dem anderen Kandidaten.
Ich meine, ich bin nicht im Thema, deswegen wieder rein interessehalber die Frage, ja, was sind jetzt da Möglichkeiten? Ich habe es ja schon mal in unserem Piloten gesagt, der ja quasi nie auf Sendung gehen wird, aber auch wollen wir ja mal daraus dann auch bringen. Aber fällt mir halt wieder ein, erst wenn man einen Fehler 2-mal macht, hat man ja einen Fehler gemacht. Und ist das jetzt ein Fehler? Will man den zukünftig nicht machen, falls ja? Und könnte eine Alternative sein oder eine Option, dass man von den jeweiligen Kandidaten quasi im Vorbeigehen verlangt, also jetzt unterschreib mal hier, wir haben hier so einen Kommunikationskodex, der gilt für uns auf beiden Seiten. So und so sind die Absprachen, und das machen wir hier. Das gehört zu unseren Werten, zu unserer Kultur. Und das leben wir, damit einfach das Motto gilt, Dialog ist Logik zu zweit. Und ja, hier meine Unterschrift ist schon drunter, jetzt noch deine. Das ist ja im Vorbeigehen schnell gemacht. Und letzten Endes, so tickt ja der Mensch auch psychologisch. Die Chancen stehen ja zumindest nicht schlecht, dass man sich dann vielleicht dran hält. Ich meine, dass die sich dann trotzdem darauf einlassen zu ghosten, kann immer mal passieren. Na, also das wäre das Nächste, was mich hier sehr brennend interessieren würde.
Ja, und zum Abschluss der Folge gebe ich mal eine ganz gemeine Antwort. Jetzt hört man jetzt 20 Minuten zu, hört am Ende des Tages nur, du hast ja auch einen Anwaltsfreund angesprochen, so die klassische Anwaltsantwort, es kommt drauf an. Ja, Ich glaube, es ist schon am Ende individuell, wie man das betrachten sollte, wie man damit umgehen sollte. Aber ich glaube, so 2, 3 Werkzeuge helfen mir auf jeden Fall in den Prozessen mit den Bewerbern und mit den Arbeitgebern. Der erste Tipp, den ich auf jeden Fall geben würde, ist, dass man einfach diesen Prozess des Kennenlernens von Anfang an, vielleicht sogar schon, und das hilft tatsächlich auch in der Anzahl der Bewerbungen, in der Stellenausschreibung kommuniziert und sagt, was ist der nächste Schritt, in welcher Zeit hörst du von uns, wie viele Runden gibt es in der Regel, wer ist dein Ansprechpartner sozusagen für Fragen während dieses Prozesses, dass man das ganz transparent hat. Hat 2 Effekte, glaube ich. Auf der einen Seite ist total transparent gegenüber dem Bewerber, sorgt dafür, okay, ich weiß Bescheid, ich fühle mich wohl. Transparenz ist in der heutigen Zeit ja unglaublich wichtig geworden auch. Und auf der anderen Seite committet man sich ja so ein bisschen als Arbeitgeber auch darauf, nicht nochmal 4., 5., 6., 7. Runde zu machen. Ich glaube, das tut beiden Seiten auf jeden Fall gut. Punkt 2 ist, und du hast es gerade so angesprochen, ja, den Dialog. Auch das würde ich empfehlen, ganz am Anfang, im ersten Kennenlernen oder mindestens im ersten persönlichen Interview auch anzusprechen. Diese Punkte, worüber man sich sonst vielleicht Sorgen machen würde, auch da wieder Transparenz zu schaffen. Und das auch offen anzusprechen, ja, das hilft eigentlich immer. Das frage ich in der Regel sogar am ersten Kennenlernen auch schon, ob die Person in anderen Prozessen ist, ob das da kurz vor der Unterschrift sozusagen schon ist, was wir machen müssen sozusagen, um diese Geschwindigkeit wieder mit aufzuholen, was die beim Arbeitgeber vielleicht schon, sage ich mal, erlebt haben. Dass man da einfach Transparenz schafft von beiden Seiten und genauso neben diesem rein bist du noch in anderen Arbeitgeberbewerbungsprozessen vielleicht auch abklärt, was beiden Seiten wichtig ist. Wie zum Beispiel, okay, wenn du ein anderes Angebot bekommst, das ist ja völlig legitim, sprech doch bitte einmal mit uns. Wenn du Fragen zum Vertrag hast, ruf uns doch einfach mal an. Oder eben lieber so diese wichtigen Momente, wo man vielleicht sonst auch Absprünge von Kandidaten erlebt hat, enger zu begleiten. Den Vertrag nicht einfach nur rauszuschicken und zu hoffen, sondern das in einem Termin mit diesem Kandidaten durchzugehen. Zum Beispiel. Sich also die Punkte, das ist nur ein Beispiel, die Punkte anschauen, wo sonst ein Bewerber vielleicht abgesprungen ist. Ja, wenn es immer das zweite Interview war und das schon 3, 4 Mal passiert ist, dann müsste man sich wahrscheinlich ehrlich überlegen, okay, haben wir da nicht genügend abgeholt? Fehlt da die Persönlichkeit? Woran scheitert's? Und sich da auch zu reflektieren auf jeden Fall. Wird gleich zum dritten Punkt. Aber da ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, genau das Gleiche gilt auch für den Anfang. Sich da auch zu hinterfragen, was braucht der Kandidat, was braucht der Arbeitgeber und das ganz transparent einfach zu machen. Und das führt mich zum dritten Punkt. Ich glaube, es ist wichtig und das ist total schwer und das ist dieses Beispiel, was ich eben von dieser Kandidatin gegeben hat, die 3, 4 Tage braucht zum Antworten. Das habe ich gemerkt bei der Führungskraft, dass dann so ein bisschen, habe ich ja beschrieben, das Interesse und niedriger wurde, die Skepsis vielleicht ein bisschen größer wurde, dass man sich immer wieder vorruft als Bewerber, aber auch als Arbeitgeber, sich zu reflektieren, das klingt so richtig pädagogisch, aber wirklich zu gucken, okay, gucke ich noch rationell auf diesen Kandidaten? Und dafür muss man, glaube ich, am Anfang sich klar machen, wen suche ich da überhaupt? Sich wirklich das vielleicht auch schriftlich runterschreiben, das machen sowieso Recruiter wie wir natürlich, aber auch selbst wenn das Unternehmen selbst sucht und keinen Dienstleister sozusagen im Haus hat, dann auch runterzuschreiben, wen suche ich dafür? Wen brauche ich? Woran merke ich, dass es ein guter Kandidat ist? Woran nicht? Weil sonst verwässert das so im Prozess. Und dann hat man immer selbst wieder die Chance zu sagen, ah nee, das fehlt mir noch. Das habe ich eigentlich anders erwartet. Wenn man auf den Zettel aber nochmal guckt und sagt, okay, ich brauche eigentlich nur jemanden, der praktische Erfahrung hat von einem Jahr. Und jetzt entscheide ich mich vielleicht gegen diesen Kandidaten, weil er nicht 3 Jahre Berufserfahrung hat. Einfach nur als Beispiel. Ich glaube, dass durch das Reflektieren ruft man sich das nochmal vor und sagt, okay, eigentlich stimmt, der würde passen, verstanden, hat 10 Punkte von 10. Es gibt jetzt eigentlich keinen Grund mehr, da nochmal eine 7., 8. Runde zu gehen, sondern sich das am Ende wirklich kompetenzbasiert immer wieder in Erinnerung zu rufen. Es geht natürlich um Menschen und die Menschen müssen miteinander harmonieren, aber dass man einfach die Stare-Down für sich kleiner drückt und sagt, ich muss nicht nochmal einen Grund haben, ich muss nicht noch skeptischer sein, ich muss nicht nochmal eine Runde gehen, ich brauche nicht noch mehr Zeit, indem man einfach sich ganz am Anfang, bevor es überhaupt losgeht, die Frage stellt, woran merke ich denn jetzt, dass der Prozess positiv beendet ist? Weil ich glaube, das erlebe ich auch ganz, ganz häufig, erlebe ich jetzt auch in diesem Beispiel, was ich so in den Mittelpunkt gerückt habe, von beiden Seiten. Die Kandidatin sucht am Ende noch was, wie kann ich noch sicherer sein? Hätte sie am Anfang vielleicht gar nicht so für sich niedergeschrieben. Der Arbeitgeber sagt, okay, jetzt brauche ich nochmal das, wenn die so lange braucht. Ist ja eigentlich auch nicht wirklich rationell, sondern ist einfach emotional entschieden, weil man sich einfach ein bisschen ärgert, dass 3, 4 Tage so eine Antwort braucht. Und ich finde, so eine Entscheidung für Jahre darf sehr gerne emotional auch getroffen werden, muss aber unbedingt rationell begründet werden auch und darf nicht immer so verwässern, dass man es am Ende wirklich nur auf den Nasenfaktor treibt, sondern am Ende ist es ja wirklich eine unternehmerische, rationelle, langfristige Entscheidung für so ein Team und für so ein Unternehmen.
Ganz kurz und letzte Frage, weil wir wollen es ja auch immer kurz halten. Ich kenne tatsächlich Jürgen Klopp und zwar bin ich 3-mal mit ihm, damals als er noch BVB-Trainer war, im Wald spazieren gegangen. Und das lag halt daran, dass wir auf beiden Seiten Hunde ausgeführt haben. Und er fuhr damals ein Opel Insignia und fuhr dann immer an so eine bestimmte Stelle vor. Und dann wurde er deutscher Meister mit der Borussia. Und dann stand im Stern, Jürgen Klopp hat die ganze Mannschaft auf Sieg getrimmt aufgrund des sogenannten Reese-Profiles. Und das sind ja mehr als ein Dutzend Klassifizierungen, wie so ein Mensch so tickt. Und so hätte er die Mannschaft aufgestellt. Und ich habe dann diesen Sterntitel da zitiert. Ich sage, hast du das so gemacht? Nach der erstmal 20 Sekunden am Stück gelacht und hat gesagt, eigentlich ist das bei mir folgendermaßen. Wir wurden deutscher Meister, weil das bei mir alles mit gesundem Menschenverstand zu tun hat. Und ich hole deswegen so aus, weil wenn doch 10 von 10 Punkte stimmen und der Kandidat im Grunde genommen nicht nur der Wunschkandidat, sondern der allerbeste ist, den man sich ever hat vorstellen können, ist das irgendwie Schikane oder so? Gewachsen im Unternehmen, vielleicht noch mal ganz kurz deine Einschätzung dazu, weil auch hier gesunder Menschenverstand, ja dann stell den doch ein, was kann schlimmstenfalls passieren? Hat man dann davor Sorge, dass man den Falschen, und dann fängt man ja sowieso wieder an, weil manchmal ist es ja auch irgendwie, wenn man schon da ganz häufig drüber nachdenkt und sagt, oh ja, jetzt habe ich aber Bedenken, aber nach objektiven, sofern es überhaupt möglich ist, Gesichtspunkten oder Kriterien, die man sich so überlegt hat, passt der nun mal? Warum dann dieses Ganze drumherum?
Er ist gemein, weil das kann man eigentlich nicht kurz beantworten, aber ich versuche es mal kurz zu beantworten. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie häufig ich denke, oh Gott, bitte appelliert an euren gesunden Menschenverstand, weil es passt, probiert es aus, gebt dem Ganzen eine Chance und trotzdem wird es am Ende nicht gemacht. Und die Position ist wieder weitere 3, 4, 5, 6 Wochen, sage ich mal, unbesetzt. Und das Gemeine daran, warum man es auch nicht schnell beantworten kann, weil eben ja auch meistens in so Entscheidungen zum Beispiel nicht nur eine Person und ein Interesse sozusagen mit involviert ist, sondern mehrere entscheiden darüber. Da sieht es die Führungskraft vielleicht ein wenig anders als die Führungskraft darüber. Der Geschäftsführer hat wieder ein anderes Interesse an so einer Teambesetzung wie der Teamleiter direkt. Nehmen wir mal das ganz kurze Beispiel. Der Geschäftsführer will natürlich, dass Performance da ist, dass die Aufträge abgearbeitet werden, dass der Job gemacht wird, dass das Unternehmen wächst und so weiter und so fort. Logischerweise aber auch, dass das Team glücklich ist. Und der Teamleiter hat für sich das größere Interesse, oh Gott, ich will eigentlich gar nicht so viel Zeit ins Einarbeiten stecken, ja, weil das kostet mich wieder Zeit, ich bin eh schon überlastet, dann muss ich mir lieber jemanden aussuchen, der eigentlich perfekt performt ab erster Sekunde und der Geschäftsführer sieht das vielleicht ein bisschen langfristiger. Und diese zwei Interessen, ja, sind wieder im Stare-Down, da haben wir es wieder, gegeneinander und führen dazu, dass man eben nicht die Einigung an dem Tisch hat und wo man nochmal eine Runde dreht, nochmal eine Runde dreht, nochmal eine Runde dreht. Und ich glaube, das ist dieser Aspekt, dass so viele Interessen, so viele Entscheidungsgeber manchmal in so einem Prozess mitwirken, ich nenne es mal ganz diplomatisch so, und dafür sorgen, dass dieser Prozess nicht so schlank und charmant ist und nicht allein ja, auf gesunden Menschenverstand am Ende entschieden wird.
Sehr gut. Das war ja Absicht, Simon. Dann haben wir die Spannung für dann Folge 2. Da ist uns doch so ein gutes To Be Continued gelungen. Und ja, du musst weiter, dann danke ich dir. Schneiden wir das Ganze zusammen und ihr liebe Zuschauer und Zuhörer, die das hier verfolgen, ab in die Kommentare und gebt Feedback. Und ja, uns findet man überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf Simon Kensch _ YouTube-Profil. Simon, hau rein, wie man bei uns sagt und wir hören uns nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao. Thank you.